Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Heute geht's bei Achtsam um den Vagusnerv. Und wenn ihr sagt, was ist das denn? Da habe ich ja noch nie von gehört. Wir haben auch schon mal in einer Achtsam-Folge über den Vagusnerv gesprochen. Und dann hat uns die Anna geschrieben. Achtsam@deutschlandfunknova.de. Achtsam@deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr uns schreiben, wenn ihr Ideen habt für Themen. Und das hat, wie gesagt, die Anna gemacht und hat gesagt, macht doch mal eine ganze Folge über den Vagusnerv. Und deswegen machen wir das heute mal, Jung, ne?
Ja, genau.
So ist die Geschichte. Also, herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei uns seid. Bei Achtsam am Ende einer jeden Folge gibt es eine Übung für euch, die Mai Höeng für euch extra geschrieben und sich ausgedacht und dann hier vorgetragen haben wird, um mal in der Zukunft zu sprechen. Und bis dahin klären wir, was ist der Vagusnerv? Warum ist der irgendwie wichtig für mein achtsames Leben? Aber noch ganz kurz für Leute, die vielleicht noch nie zugehört haben. Mai Höeng ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin. Herzlich willkommen auch nochmal.
Ja, hallo.
Ich bin Diane, ich bin Autorin, Moderatorin und wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit dem Thema Achtsamkeit, mit dem Thema geistige Gesundheit, seelische Gesundheit, aber eben auch körperliche Gesundheit, weil alles gehört ja zusammen, das ist ja nicht getrennt. Und in diesem Sinne freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns eben auch schreibt, hey, mir geht's besser, ich habe das probiert oder ich habe mir diese Achtsamkeitssache ausgedacht oder das ist jetzt meine kleine Mini-Tradition, die ich jetzt mache oder ich mag am liebsten die und die Meditation und so weiter. Also wir sind da mit euch zusammen in den letzten Jahren da immer mehr in die Achtsamkeit gegangen. So, jetzt aber du, also was ist der Vagusnerv und warum ist der irgendwie wichtig und warum kann der uns helfen beim Gesundwerden?
Ja, ich bin super begeistert. Nochmal vielen Dank für diesen Vorschlag und bin so richtig in dieses Thema jetzt eingestiegen. Fand es super spannend. Der Vagusnerv, ganz von vorn angefangen, lateinisches Verb vagari, heißt erstmal wandern und umherschweifen. Und er wird auch so als Vagabundnerv bezeichnet, weil es eines der größten parasympathischen Nerven ist, also der 10. Hirnnerv, der so eine große Reichweite hat und in unserem Körper so umherwandert und vom Hirnstamm zum Herz, zur Lunge, zum Magen und fast zu allen inneren Organen, mit denen verbunden ist und dementsprechend auch so viel bewirken kann.
Also kann man sagen, das ist so eine Art Hauptnerv, der so durch unseren ganzen Körper geht?
Ja, genau, so kann man das sagen. Und er ist halt besonders bedeutsam, weil er mit dem sogenannten parasympathischen Nervensystem verbunden ist. Also nochmal von vorn, einige, die uns schon länger zuhören, die haben dieses Nervensystem bestimmt schon mal gehört, weil das ja im Rahmen der Achtsamkeit sehr wichtig ist. Unser vegetatives oder beziehungsweise autonomes Nervensystem, das besteht aus zwei Teilen. Das autonome Nervensystem ist jenes Nervensystem, was wir so nicht willkürlich kontrollieren können. Also wir können ja nicht sagen, Herzschlag, mach mal langsamer, sondern das passiert einfach. Und es besteht aus zwei Teilen. Einmal das sympathische Nervensystem und das parasympathische Nervensystem. Das sympathische Nervensystem, das ist wirklich für diese Stressreaktion zuständig, also die Kampf-Flucht-Reaktion. Wenn wir in einer stressigen Situation sind, dann geht sofort das Signal los, entweder wir kämpfen oder wir rennen weg. Und das parasympathische System ist ganz, ganz wichtig, nachdem wir so eine Stresssituation hatten, dass wir runterfahren, wir das Signal erhalten, wir sind in Sicherheit, wir können ruhig atmen und entspannen und dann auch zum Beispiel verdauen, weil im Kampf ist das ja nicht so wichtig. Und der Vagusnerv, der ist halt Teil dieses parasympathischen Nervensystems beziehungsweise eines der längsten Nerven.
Okay, also das klingt eigentlich so, als müsste jedes Kind in der Schule lernen, was das ist und als müssten wir alle total gut mit dem umgehen können. Können wir aber komischerweise nicht so richtig, ne? Viele, also ich kenne das Wort auch noch nicht so lange, was irgendwie komisch ist. Man müsste eigentlich viel öfter drüber reden, weil der scheint ja, wenn man dir so zuhört, sehr, sehr wichtig zu sein. Eben für unseren Umgang mit Stress und damit auch für unser gesamtes System.
Ja, ich habe mich auch nicht so viel damit befasst. Ich habe immer mal wieder den Namen gehört und wusste, es gibt Übungen dazu. Aber es gibt eine ganze Theorie, die nennt sich Polyvagaltheorie. 1994 wurde sie von dem Wissenschaftler Stephen Porges begründet. Und diese Polyvagaltheorie, das ist eine Theorie der Neurowissenschaften, die wirklich erklärt, wie das Nervensystem mit Emotionen und mit Verhalten quasi zusammenhängt und auch regulieren kann. Und dieser Vagusnerv, der ist super besonders. Es ist nicht nur ein langer Vagusnerv, der alle möglichen Organe innerviert, sondern auch, der hat zwei Äste und Stränge, die jeweils eine unterschiedliche Funktion haben. Der vordere, auch ventrale Vagusast genannt, der verläuft so bauchseitig und arbeitet halt sehr, sehr eng mit dem Parasympathikus, was ich gesagt habe, und ist auch zuständig für, die nennen das in der Theorie Social Engagement System. Also wirklich, wenn der aktiv ist, dann fühlen wir uns sicher. Wir können sozial zugewandt sein, suchen Kontakt, möchten auch kommunizieren. Der hintere, dorsale Vagusast, der wird auch der alte Nerv, Vagusnerv genannt, weil alle Wirbeltiere den haben. Und der steuert halt auch nochmal mehr diese Stressreaktion, insbesondere diesen Shutdown. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr euch in einer sehr krassen Stresssituation befindet, dann ist es nicht nur eine Reaktion, entweder wegzurennen oder zu kämpfen, sondern manchmal erstarrt man auch wirklich so. Dann ist man so im Schock und es fallen einem keine Wörter mehr ein und man fühlt sich wirklich wie eingefroren. Und dafür ist dieser Ast sehr zuständig. Und
Entschuldige, wo ist der genau nochmal? Also kann man den irgendwie lokalisieren mit seiner Hand? Kann man den irgendwo, wenn du jetzt...
Ich glaube, man kann den so nicht anfassen, ja. Aber weil es schon noch im Körper ist, aber die teilen das halt quasi auf. Wenn der eine Nerv, der geht durch den ganzen Körper quasi und es gibt einen hinteren Teil und einen vorderen Teil quasi.
Aber wo
ja?
geht der vordere Teil lang? Weil wenn ich mir jetzt meine Vorderseite angucke, denke ich so, geht der über die Lunge, unter die Lunge, durch die Lunge oder durch den Bauch? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ich guck mir jetzt mal ein Bild an. Ja, so gut bin ich jetzt auch nicht.
Okay, also im Grunde könnte man sagen, einer geht an der Wirbelsäule hinten lang.
Genau, genau. Und einer so am Bauch, an der Bauchseite. So habe ich das gelesen, genau, ja. Und wichtig ist aber einfach nur für uns, wenn wir uns grob merken, dieser vordere Teil, der sorgt für die Entspannung, dass es halt oft ein Ungleichgewicht gibt, dass oft dieser hintere Teil sehr aktiv ist und immer in diese Stresssituation quasi kommt. Und wir müssen für eine Balance sorgen, ja, dass dieser vordere Teil aktiviert wird. Und dafür gibt es einfach Übungen, die wir machen können.
Worüber wir hier in Achtsam ja auch ganz oft sprechen, ist über Stress allgemein natürlich und dass Stress ja nicht immer nur schlecht ist.
Genau. Wir kennen ja diese Situation, wir haben vielleicht eine Klausur oder ein Bewerbungsgespräch, dann kommt ein bisschen Adrenalin und dann können wir wirklich uns fokussieren und sind leistungsfähiger, also dieser positive Stress. Und auch in dieser Polyvagaltheorie, die sagen sie ja auch nicht, Stress bzw. Shutdown ist gleich schlecht. Oder wenn wir zum Beispiel ein Sportturnier haben, dann ist der Körper im Stressmodus, aber trotzdem sind wir vielleicht in einem Teamsport und wissen, hey, da sind Freunde von uns dabei, Teammitglieder. Wir sind im sozialen Kontakt. Also Stress bedeutet da nicht unbedingt, dass es Stress ist. Und auch der Shutdown bedeutet nicht unbedingt, dass es immer schlecht ist. Es ist wichtig nur, ob wir den Shutdown mit Angst erleben oder eben nicht. Denn wenn wir freiwillig uns zum Beispiel in einen meditativen Zustand versetzen, ist das ja auch eine Art von Shutdown, weil der Herzschlag ganz, ganz ruhig ist. Man denkt gar nicht mehr so viel. Und da ist es, dieser Unterschied ist halt wirklich, wird dieser vordere Vagusast aktiviert.
Also quasi aktivieren wir den mit unserer Wahrnehmung und Bewertung der Situation. Also wenn wir sagen Stress, Stress, schlimm, 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 Horror, schlimm, furchtbar. Es ist das Schlimmste, was in meinem Leben passiert. Oder wenn wir sagen, ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen Stress, aber ich kriege das schon hin. Also ist das auch viel mit unserer Bewertung? Hängt es damit auch zusammen?
Es ist ganz viel auch mit der Bewertung und auch mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also wenn wir in der Vergangenheit echt traumatische Erlebnisse im Sportunterricht hatten und dann wieder in so eine Situation kommen, dann sind wir einfach schon haben wir schon eine Grundeinstellung, wenn wir reingehen. Der Kontext ist super wichtig. Aber was ich auch wichtig finde, ist, dass hier in dieser ganzen Polyvagaltheorie auch einfach gesagt wird, diese Wahrnehmungsfähigkeit des Nervensystems, weil das sendet ja die ganze Zeit Signale und Feedback, ja, dass wir das eben einfach auch beeinflussen können, indem wir zum Beispiel diesen vorderen Vagusast einfach direkt durch Übungen beeinflussen und stärken, genauso wie ein Muskel. Wenn der Muskel schon im Vorhinein etwas schwächer ist, dann können wir ihn trainieren. Also es ist nicht nur diese kognitive Bewertung, auch, aber nicht nur.
Genau, und deswegen haben wir ja jetzt diese Folge hier vorbereitet, weil wir können Übungen machen. Da bin ich auch ganz scharf drauf jetzt, diese Übung zu lernen. Ich muss dir gestehen, wir haben ja schon mal über eine Vagusnervübung gesprochen, hier in einer Achtsam-Folge, und die habe ich gemacht und dann ist mir schwindelig geworden.
Ja, das hast du mir erzählt und ich glaube, das ist so wichtig, das auch zu teilen mit allen HörerInnen. Ihr müsst halt echt gucken, ob es zu euch passt. Und deshalb habe ich versucht, heute darauf zu achten, mehrere Übungen mitzunehmen, damit wir alle einfach verschiedene Dinge ausprobieren können. Weil diese Übung, das ist die sogenannte Grundübung von Stanley Rosenberg, der hat auch ein Buch geschrieben, der Selbstheilungsnerv. Da geht es auch um den Vagusnerv. Bei mir klappt das voll gut, wenn ich das mit meinen Patienten mache. Nach der ersten Sekunde gehe ich direkt und ich bin schon voll, ich fahre direkt runter.
Oh, wie schön. Ja, das ist ja die Idee dahinter, dass wenn wir unseren Vagusnerv eben irgendwie mit Übungen, ja, ich weiß nicht, entspannen wir ihn oder stimulieren wir ihn eigentlich? Also was wäre da das richtige Verb?
Ich glaube, wir stimulieren ihn und das führt zu einer Entspannung. So
gut, ja, also genau, wenn wir ihn stimulieren, ja, dann soll ja etwas Gutes passieren, nämlich Entspannung in diesem Fall. Und ja, bei mir hat das irgendwie nicht geklappt. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, vielleicht muss ich einfach ein bisschen üben, keine Ahnung. Aber bevor wir zu den Übungen kommen, was mich noch interessieren würde, ist, weißt du, wie man denn überhaupt die Vagusnervaktivität, also wie man rausfinden kann, ob der jetzt irgendwie unter Stress steht?
Also ich habe herausgefunden, dass man die Stärke dieser vagalen Aktivität, das bezeichnet man erstmal als vagalen Tonus und das kann man beispielsweise über den Herzschlag oder auch über die Atmung indirekt messen. Wir wissen ja, bei der Einatmung schlägt unser Herz etwas schneller und bei der Ausatmung etwas langsamer und diese Ausatmung ist so entscheidend für unsere Entspannung. Also in Studien, die ich mir dazu angeguckt habe, wurden über diese Maße, diese vagale Tonus gemessen.
Okay, also und dann kann man sehen, okay, der ist jetzt hier, Sie, lieber Mensch, sind jetzt unter Stress. Wir können mal jetzt Ihren Vagusnerv irgendwie mit Übungen stimulieren. Mhm. Und zwar geht das, wie würdest du da anfangen?
Wie würde ich da anfangen? Also, wichtig ist zu verstehen, also wir stellen uns den ganzen Körper vor, der Vagusnerv, der durchdringt quasi alle möglichen Organe. Ich habe eine Zahl rausgefunden, irgendwie fast 75% aller parasympathischen Fasern sind durch den Vagusnerv belegt. Aber es gibt ja noch andere Hirnnerven, die zum Beispiel für die Bewegung zuständig sind. Und wenn wir die stimulieren, können wir dann auch den Vagusnerv stimulieren. Und da gibt es drei zentrale, ich habe das aus einem Buch, das Buch heißt Die Vagusmeditation. Der Entspannungsnerv, wie Sie ihn aktivieren und damit Stress reduzieren können, von Professor Dr. Gerd Schnack. Ich fand das Buch super verständlich, kann ich sehr empfehlen, mit vielen Abbildungen und so, dass man auch ausprobieren kann und auch nicht zu nerdy, dass es zu sehr in die Biologie geht, dass man denkt, oh Gott, da sind nur lateinische Wörter, ja. Und aus diesem Buch habe ich diese Übung heute mitgebracht. Der erste Nerv, den man indirekt stimulieren kann, ist der dritte Hirnnerv, der motorische Augennerv. Das ist, wenn wir zum Beispiel in Licht schauen oder wenn wir, die nennen das Nahakkommodation, also wenn wir an Dinge schauen, die sehr nah an uns sind, weil wir können ja nach in die Ferne schauen und in die Nähe, so wenn wir merken, wir machen Fotos, dann muss es ja auch ranzoomen oder so, ne? Da wird dieser Nerv aktiviert oder arbeitet dann, wenn wir diesen Nerv aktivieren. Oder der siebte Hirnnerv, der oberische mimische Nerv, ja, Muskulatur, der ist für das Lachen der Augen quasi so zuständig, also für die obere Gesichtshälfte. Es gibt also Übungen, wo man die Augenbrauen und auch die Kopfhaut so hochzieht, dass der auch stimuliert wird. Und noch ein Nerv, der sehr, sehr wichtig ist, der neunte Hirnnerv, der ist für Zunge und den Kehlkopf zuständig. Und durch Summen und so Kehlvibrationen, Brummen oder so, kann der auch stimuliert werden. Und ich weiß, es hört sich jetzt irgendwie erstmal ein bisschen abgefahren an. Man denkt so, hä, wie kann das denn sein, dass wenn ich jetzt irgendwie summe oder brumme, dass das irgendwie mit dem Vagusnerv zusammenhängt und das soll mich dann entspannen. Aber wenn wir jetzt mal in verschiedenste Religionen reinschauen, ja, wenn Mantras gesprochen werden oder Natur oder indigene Völker, die haben einfach Rituale entwickelt, wo genau dieses Brummen entsteht und das führt zu so einem meditativen Zustand, zu so einer Selbstberuhigung. Oder Kinder, wenn sie Angst haben, dann summen sie auch manchmal ganz intuitiv.
Ach schön, ja total. Das habe ich auch schon mal probiert, das fiel mir auch leichter als diese Augenübung. Aber vielleicht machen wir mal die ein oder andere Übung und dann hast du auch noch Studien mitgebracht. Aber fangen wir mal mit der Urübung an, die wir auch schon mal besprochen hatten. Da nimmt man die Hände hinter den Kopf. Also so, als würden wir irgendwie entspannt auf einer Wiese liegen, aber man kann es auch im Sitzen machen, ne?
Ja, man kann das entweder im Liegen machen, die Hände hinterm Kopf oder im Sitzen auch. Die Arme, die sind hinterm Kopf quasi verschränkt und dann guckt man geradeaus.
Genau, und der Hinterkopf ist so quasi von unseren Händen so umgeben, ne, wenn man die
richtig
verschränkt hat. So, ja.
Genau, und dann guckt man nach vorne und der Kopf, der bleibt auch vorne und nur die Augen sollen nach links wandern, so als ob wir den linken Ellenbogen ansehen wollen. Ja, und wir dürfen auch blinzeln und so weiter und so fort, aber wichtig ist, der Kopf bleibt vorne und gerade und nur die Augen bewegen sich.
Und auch der Rücken dann, ist gerade, ne? Ich mach's gerade, genau. Und da fällt mir auf, man kann, wenn man komisch verkrumpelt sitzt, dann ist es auch nicht so gut. Also man soll gerade sitzen.
Genau, gerade sitzen, Kopf gerade und dann nur die Augen bewegen sich nach links, schauen den linken Ellenbogen an und da verweilen wir einfach so 30 bis 60 Sekunden und es gibt wirklich nichts zu tun, also man muss nichts vor sich hin sagen oder so, man darf blinzeln, einfach da bleiben und dann nach einer Weile gucken wir wieder geradeaus nach vorne und wiederholen das auf der rechten Seite. Wir wandern mit den Augen zum rechten Ellenbogen und bleiben dort auch für 30 bis 60 Sekunden.
Und das war die Übung, die mir so schwer fiel, weil ich habe nicht mal, erstens habe ich nicht mal 30 bis 60 Sekunden geschafft, weil meine Augen immer wie so ein Gummiball wieder boing nach vorne geploppt sind. Ich musste mich immer total anstrengen, um überhaupt meinen Ellenbogen anzugucken. Und wie gesagt, dann ist mir schwindelig geworden. Aber es kann ja auch wirklich sein, dass, du hast es ja gesagt, es ist ja auch wie ein Muskel, dass ich das einfach nicht gewohnt bin. Und deswegen hat mein Körper gesagt, Moment, was machen wir denn hier und wozu und was soll das, oder?
Ja, also das ist ein Training, aber ich bin also eher schon vorsichtig. Also wenn dir so schwindelig wird, dann würde ich, probier doch erst die anderen Übungen, ja, also weil, genau. Und wenn man aber dabei merkt, man fängt an zu gähnen, zu seufzen oder zu schlucken, das sind wohl so Zeichen dafür, dass der Vagusnerv da auch aktiviert wird. Und bei mir wirklich, also vielleicht ist es auch super konditioniert, aber ich mache das nach einer Sekunde und dann kommen mir schon so leicht Tränen in den Augen und dann gähne ich dann meistens schon und meine Patienten so, hä? Also das geht aber schnell. Bei Ihnen, ja genau. Das ist die Grundübung, ja.
Und wenn man quasi, ja, sagt, oh ja, ich habe viel Stress, ich weiß oft nicht, wie ich mit dem Stress umgehen soll und so weiter, dann übt man das jeden Tag oder was würdest du sagen, jeden Tag auf jeder Seite 60 Sekunden?
Ich habe da gar nicht so eine Anleitung dazu gefunden, wie oft man das machen muss. Was ich ja so spannend daran finde, ist, es wirkt, es kann sehr, sehr schnell schon wirken, ja, weil denken wir mal an die Shutdown-Reaktion oder an andere Stressreaktionen, die wir haben. Die passieren ja auch unmittelbar, ne? Also wir müssen ja auch nicht, das geht direkt, ja, wenn wir merken, da ist Gefahr, ne? Und hier, die Idee ist auch so, wir müssen keine 45-minütige Tiefenentspannung machen, damit wir in so einen Entspannungszustand kommen, sondern eher, wir machen das in der Mittagspause zum Beispiel oder in einem Moment, wenn wir lange am PC sitzen und merken, hey, da verspannt sich etwas und dann machen wir das kurz. Ich würde wahrscheinlich intuitiv sagen, regelmäßig einfach machen, ne? Weil wir auch regelmäßig einfach Entspannung brauchen, aber ich habe jetzt in der Literatur keine Empfehlung gefunden, wie oft man das machen muss.
Okay, aber das ist doch auch schön. Mein Ziel hier bei Achtsam ist es ja auch immer, dass ihr irgendwie euren eigenen Instrumentenkoffer habt. Ja, dass ihr sagt, wenn ich das und das fühle, dann setze ich mich hin und schreibe mal in mein Tagebuch oder dann mache ich mal hier einen Bodyscan und dann haben wir hier nochmal die Übung von Mayong und dann kenne ich jetzt Vagusnervübungen. Ne? Also wenn ihr einfach sagt, ich habe gerade eine stressige Zeit, dann probiere ich mal, dann gucke ich mal in meinen Instrumentenkoffer, den ich von Achtsam mitbekommen habe und gucke, was da so drin ist. Also einfach, dass ihr bestimmte Sachen habt, die ihr vielleicht immer regelmäßig macht, wenn ihr merkt, jetzt ist es wieder Zeit. Und dass das alles Sinn ergibt, das erzählt uns Mahjong ja auch immer, weil sie Studien mitgebracht hat. Also du hast eine Studie mitgebracht, den Zusammenhang zwischen Vagustonus und positiven Emotionen und sozialer Verbundenheit. Na, da bin ich ja jetzt gespannt drauf.
Ja, genau. Das ist eine Studie von Koch und Fredrickson. 2010 erschien sie in der Biological Psychology. Wir erinnern uns ja daran, dass in der Polyvagaltheorie auch ein Zusammenhang zwischen dem Vagusnerv und dieser sozialen Verbundenheit oder quasi wie wir in der Interaktion miteinander sind. Und darauf haben die halt zurückgegriffen und wollten das überprüfen. Sie haben den Vagustonus von 73 Erwachsenen gemessen, so wie ich das eben erklärt habe, auch über die Atmung oder den Herzschlag. Und dann sollten die Probanden für 9 Wochen lang jeden Tag aufschreiben, was für positive oder auch negative Emotionen sie hatten und wie intensiv diese waren. Und sie sollten berichten, pro Tag 3 soziale Situationen, die sie hatten, wie sozial verbunden sie sich mit diesen Personen fühlten. Also da kamen dann so Fragen wie, während der sozialen Interaktion fühlte ich mich im Einklang mit der Person um mich herum oder während der sozialen Situation oder Interaktion fühlte ich mich der anderen Person nahe. Sollten sie einfach beschreiben, ne? Und im Ergebnis zeigte sich, dass diejenigen, deren Vagustonus zu Beginn der Studie am höchsten waren, dass die sowieso mehr positive Emotionen berichtet haben. Und alle Probanden zeigten auch eine Zunahme der positiven Emotionen und des Gefühls der sozialen Verbundenheit, je stärker ihr Vagustonus im Laufe der 9 Wochen gestiegen war. Das heißt, die Forschenden haben so eine Aufwärtsspirale gesehen, also und so eine reziproke Kausalität. Das heißt, wenn der Vagustonus stieg, dann gab es auch ein höheres psychosoziales Wohlbefinden quasi und man konnte quasi auch vorhersagen, ja, ob sie sich sozial verbundener fühlten. Und wenn das dann wieder stieg, dann stieg auch der Vagustonus. Also dass es sehr eng miteinander verbunden ist.
Oh, wie schön. Das ist wirklich, das klingt immer so krass, ein bisschen, ne? Wie, ja, wie so Hokuspokus manchmal. Mhm. Ne? Und mhm, gerade wenn man vielleicht dieses Wort Vagusnerv und Vagustonus noch nie gehört hat, denkt man, was erzählen die mir da eigentlich?
Aber es ist ja ein Nerv, ne? Also das ist ja wirklich nicht irgendwie so ein Räucherstäbchen, sondern ihr Menschen, ihr habt das alle und die Tiere auch, ja. Also wir haben alle diesen Vagusnerv, ja.
Ja, ja, aber weißt du, wie ich meine? Manchmal denkt man doch, hey, ich habe davon noch nie gehört. Das ist ja total verrückt. Also mir ging es zum Beispiel so, als ich mir angefangen habe zu lesen oder, keine Ahnung, bei YouTube sind ja auch so Übungen und so weiter. Und ich dachte, das gibt's doch nicht, dass ich irgendwie jahrzehntelang noch nie was von diesem Nerv gehört habe. Und der kann so viel tolle Sachen. Deswegen kommen wir mal zur nächsten Übung direkt, zur Auflockerung der Situation. und zwar betontes Ausatmen. Ne? It's that simple manchmal.
Genau, es ist so, so wichtig. Also wir sagen ja ganz oft im Alltag so, wenn du in einer stressigen Situation bist, dann einfach mal tief durchatmen. Ich würde diesen Satz etwas umändern. Tief ausatmen, weil diese Ausatmung so wichtig für uns ist. Ne? In dem Moment, wo wir lange ausatmen, können wir wirklich das Entspannungssystem wieder aktivieren. Wir wissen das ja auch von Menschen, die gestresst sind, dann geht es fast in so hyperventilatorische Zustände, also wenn die Atmung sehr, sehr kurz ist. Und ihr könnt ja einfach darauf achten, im Alltag immer mal wieder, wenn ihr merkt, oh, es wird gerade alles ein bisschen wuselig und stressig und schnell, dass ihr versucht, eure Ausatmung ganz bewusst zu verlängern. Also da kann es ganz hilfreich sein, wenn man mitzählt. Also wenn die Einatmung circa 3 bis 4 Sekunden dauert, dass man ganz bewusst versucht, die Ausatmung teilweise zu verdoppeln, dass es irgendwie 7 bis 8 Sekunden lang dauert. Und da werdet ihr merken, dass auch es nicht so lange dauert, bis ihr auch in diesen Entspannungszustand kommt.
Es ist manchmal gar nicht so schwierig. Toll.
Nee. Oh, das ist, und das ist das Coole bei diesen ganzen Übungen, die sind alle extrem einfach, sehr, sehr leicht.
Ja, ja. Und vor allem auch kurz und schnell zu machen. Also ob ich jetzt hier da 30 Sekunden und da 30 Sekunden mit meinen Augen mal hinwandere oder ob ich eben extrem lange ausatme, das ist ja alles schnell zu machen. Also man kann auch einfach mal, wenn ihr jetzt im Büro seid, in der Uni, in der Ausbildung, wo auch immer ihr gerade so seid, einfach mal auf Klo gehen und das machen kurz.
Ja.
Also das ist, it's magic. Und deswegen hast du auch eine neue Studie mitgebracht, die den Zusammenhang, und da bin ich auch schon wieder ganz aufgeregt, zwischen der liebevollen Gütemeditation und dem Vagustonus herstellt. Weil über die liebevolle Gütemeditation haben wir hier ja auch schon mal gesprochen. Und die finde ich auch ganz, ganz toll, weil die ist auch so eine tolle und ich sag mal machtvolle Meditation.
Ja, auch von Koch, also et al., das ist einfach diese Forschergruppe, die sich sehr dafür interessiert, 2013 in der Psychological Science veröffentlicht. Der Grund, denke ich, warum sie sich die liebevolle Gütemeditation rausgesucht haben, ist es ja, weil das wirklich eine Meditation ist, die auf diese Verbundenheit auch aufbaut. Ne? Wir verbinden uns mit anderen, wir wünschen anderen Menschen was Gutes. Und sie hatten in dieser Studie 65 Probanden, die sie untersucht haben und die wurden zufällig zugeteilt einmal in eine Gruppe, die so ein Training bekommen hat über 6 Wochen lang zur liebevollen Gütemeditation und die andere Gruppe war eine Wartekontrollgruppe. Und danach sollten sie für 9 Wochen, wurden sie gebeten zu meditieren, so viel sie halt wollten und sollten auch, also die eine Gruppe, die andere, die hat ja dann nicht meditiert, sollten auch wieder aufschreiben von 20 verschiedenen Emotionen, positiv als auch negative, welche sie am stärksten am Tag empfunden haben und auch wieder berichten von ihren täglichen sozialen Interaktionen und inwieweit sie sich mit diesen Menschen verbunden gefühlt haben. Und im Ergebnis zeigte sich auch, nach 9 Wochen hatte der Vagustonus bei den Meditierenden deutlich sich erhöht. Also der war stärker, die Aktivität. Aber nicht bei denjenigen, die die Praxis total vernachlässigt haben. Also jene, die einfach nicht meditiert haben und nicht geübt haben, dann ist halt auch wirklich nichts passiert. Und die mit den höchsten Werten begonnen haben, da war auch der Anstieg der positiven Emotionen und dieser sozialen Verbundenheit am größten. Die Schlussfolgerung, die die Forschenden daraus ziehen, ist, dass dieses Erlernen der liebevollen Gütemeditation erstens den Vagusnerv, Vagustonus verbessern kann, aber auch hier so eine Aufwärtsspirale passieren kann. Also wenn wir einen höheren Vagustonus haben, dann fühlen wir uns sozial verbundener und haben auch positive Emotionen, können positive Emotionen haben. Und wenn dann diese positiven Emotionen wieder dazu, dann erhöht das wiederum den Vagustonus. Also wir sprechen ja oft hier von Teufelskreisen, wo es ganz schlecht wird, aber hier ist es eine Aufwärtsspirale, etwas Positives.
Ja. Wie schön. Und nur für Leute, die eben vielleicht noch nie bei Achtsam reingehört haben. Die liebevolle Güte-Meditation ist eine Meditation, wo man gesagt bekommt, dass man erstmal sich selber sagt, möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein und sich alles Gute wünscht. Dann wünscht man das zum Beispiel einer Person, die man sehr liebt, die einem sehr nahe steht, dann einer neutralen Person und dann vielleicht noch einer Person, mit der man vielleicht in der Vergangenheit Probleme hatte. Und wenn man das eine Weile macht, dann wird man eben, wir haben es gehört, in der Studie ist es auch wieder belegt worden, dann wird man erstaunliche Ergebnisse erfahren. Und da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Also abgesehen davon, dass Meditation natürlich immer irgendwie hilfreich für unser Gehirn ist, wird es auch emotionale Verbundenheitsgefühle eben auslösen. Und also an dieser Stelle auch noch ein weiteres Tool für euren Instrumentenkasten oder Werkzeugkasten, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Und dann können wir auch summen und brummen.
Ja,
da haben wir eben schon drüber gesprochen.
Ja. Super, super spannend, weil es halt einfach diesen neunten Hirnnerv auch aktiviert, also Zungen-Kehlkopf-Nerv. Und wenn ihr so freies Summen so ein bisschen komisch und awkward findet, dann kann das hilfreich sein, wenn ihr einfach eine CD anmacht mit einer ruhigen Musik, dass ihr einfach so mitsummt. Wenn man dann angefangen hat zu summen, soll man dann nach 5 Minuten vom Summen so ein bisschen ins Brummen kommen, ja. Und da kann das auch helfen, wenn man bestimmte Vokale brummt. A oder O oder U. Und das eine Weile macht, ja. Und das kann auch sehr beruhigend sein. So ungefähr 5 Minuten lang. Vielleicht macht man das dann aber lieber zu Hause oder im Wald, wo man alleine
nicht
ist
auf
und nicht
Toilette.
Auf der Arbeit. Genau, das stelle ich mir gerade vor, gehst auf Toilette und dann hörst du so ein Brummen.
Brummen und Summen, ah.
Genau. Aber ich habe das ausprobiert. Ich finde das super beruhigend. Oder auch wenn ich zum Beispiel, wenn man so Katzen auf dem Bauch liegen hat und die summen ja auch so brummen, das ist total entspannend, ja.
Ach, wir können uns auch in die Entspannung schnurren, wie schön. Und dann hast du noch die Augenpressur mitgebracht. Da drückt man auf die Augen, also auf da, wo die Augenbrauen sind, ne?
Genau, richtig. Also man schließt die Augen, stützt beide Arme mit beiden Ellenbogen auf die Tischfläche und dann legt man die Hände auf die Augen und drückt quasi, also die haben gesagt, man soll eher diese Knochen, die um die Augen herum sind, da hindrücken, damit man jetzt nicht total die Augen zerquetscht, ja, oder so. Ne? Man will ja nicht irgendwie total, ich glaube, du machst es gerade.
Ich mach's,
ne,
gerade und ich frage mich, ne, wenn man das macht, dann hat man ja so Fragen im Kopf. Also ich frage mich gerade, soll ich nur oben oder die ganzen Knochen um die Augen drumherum drücken?
Die meinten oben. Als ich es so gemacht habe, fand ich es angenehm, wenn das drumherum so leicht ist. Also was entstehen soll, ist ein leichter Druck auf den Augen. Es soll echt nicht wehtun, so dass ihr schon die Lichter total seht oder so. Ne? Und das für einen Moment.
Ja. Okay, und wie lange das? Auch so, immer so 5 Minuten wahrscheinlich.
So, ne? Das steht da auch nicht so. Das ist, glaube ich, wirklich so eine Selbsterfahrungssache. Aber diese Übungen sind alle so ausgelegt, dass es nicht um eine Stunde oder so, sondern wirklich 5 Minuten kurz einfach zwischendurch, gerade beim Arbeiten oder so.
Aber ich muss noch mal doof fragen. Soll der Druck also auf den Knochen oder auch auf die Augen an sich so ein bisschen?
Auch auf die Augen an sich so ein bisschen.
Okay, ja, also auf alles. Genau. Na klar, der ist dann, da wo der Knochen ist, da ist der Druck dann ein bisschen stärker und da wo die
stärker,
Augen
sind. Genau.
Okay,
ja,
alles klar. Das klingt auch, als wenn man das ganz schnell nebenbei wunderbar auch heimlich auf dem Klo machen kann. Und dann hast du noch etwas mitgebracht, das heißt Cinema Intern.
Ja, so nennen die das ja in dem Buch, in dieser Vagusnerv-Meditation, dass man bei geschlossenen Augen, wir haben ja, wenn ihr euch erinnert, als wir von diesen 3 Nerven gesprochen haben, die wir aktivieren können, einmal auch dieser Augennerv, diese Naheinstellung, diese Nahakkommodation. Bei geschlossenen Augen, wenn wir in diese extreme Naheinstellung gehen, indem wir unser Augenlid fixieren, hört sich jetzt wieder crazy an, weil wenn wir die Augen zumachen und quasi auf unser Augenlid gucken, das ist nämlich das, was wir machen sollen, ne? Ja, erst wird es ein bisschen grau, aber vielleicht merkt ihr auch, wenn ihr das macht, dass dann auch ein bisschen Farben auftauchen, ne? Also manchmal auch das ganze Spektrum aller Farben. Das klappt besonders gut, wenn wir bei leichtem Lichteinfall, also wenn wir aus dem Fenster schauen oder eine Lampe, so ungefähr 100 Watt, ja, wenn wir so auf die Lampe so ein bisschen gucken, dann werdet ihr merken, dass da vielleicht auch so schwarze Flecken oder so kommen, ja, die so rüber sind. Und dann ist die Aufgabe, diese Lichtquellen so ein bisschen die zu fixieren. Also es geht darum, ihr guckt euer Augenlid an, das ist quasi die Aufgabe, obwohl ihr die Augen geschlossen habt, ja, und das auch nur so für 5 Minuten. Leute, probiert es einfach aus. Ich weiß, hört sich crazy an.
Das klingt so wie, und dann gucke ich mir mein Augenlid von innen an. Exakt. Ja. Heißt das nicht schlafen? Naja, in dem Fall nicht. Weil wir sollen wach bleiben. Und dann können wir noch unsere Zunge stretchen.
Genau, das ist auch eine einfache Aufgabe. Dabei die Zunge maximal nach vorne verlagern und dann einrollen und dann gegen den oberen Gaumen drücken. Ja, und das können wir auch kombinieren mit der Augenpressur, mit dem Cinema intern. Also da kann man richtig crazy werden und die Dinge zusammen kombinieren.
Also meine Favorites wären jetzt Augenpressur und Summen.
Ich mag, ja, genau, ja. Ich würde auch Augenpressur und Summen. Ich finde Summen ganz, ganz toll. Und naja, mein Favorite ist ja auch die Grundübung von Stanley Rosenberg, ja.
Ja, die ist wahrscheinlich auch die kräftigste. Deswegen habe ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen Vagusnerv-Ehrgeiz entwickelt und habe auch total Lust, dass ich die mir so aneignen kann, dass mir nicht schwindelig wird. Also ich würde das gerne probieren. Ich glaube, meine Augen sind das einfach nicht gewohnt und finden das irgendwie eigenartig. Anyway, tolle Übung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen für euren Werkzeugkasten für die Entspannung gegen den Stress. Aber eben auch, wie wir heute gelernt haben, für die Verbundenheit mit anderen Menschen. Wie schön das ist, dass alles immer zusammenhängt, dass wir irgendwie unsere Zunge rollen und brummen können und uns dadurch verbundener mit anderen Menschen fühlen können. Ist das Leben nicht voller Wunder und Abenteuer? Und du hast eine Übung für uns mitgebracht.
Ich leite quasi in dieser Übung diese Augenpressur an und kombiniere es mit dieser Zungenübung quasi. Also das ist so, dass ihr, wenn ihr das nicht so alleine machen wollt, dann habt ihr meine Stimme im Hintergrund, die euch so ein bisschen durchführt.
Wie schön. Und wenn ihr schon eine Weile dabei seid, dann seid ihr Mahjongs Stimme natürlich auch gewohnt bei diesen Übungen. Und dann ist es ja doppelt cozy, weil man ja dich dann schon kennt. Ja, schön. Dann danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Übungen. Ich hoffe, es bringt auch was. Schreibt uns gerne achtsam@deutschlandfunknova.de, was euch die Vagusnervübungen gebracht haben, ob ihr da vielleicht einen Unterschied fühlt. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, macht's euch gemütlich und dann machen wir mal jetzt eine Übung alle zusammen. Und Mahjong und bitteschön.
Dies ist eine kurze Übung, die du durchführen kannst, um den Vagusnerv zu stimulieren. Setz dich an einen Ort, an dem du ungestört bist und mach es dir bequem. Vor dir sollte ein Tisch stehen. Schließe nun sanft deine Augen. Erlaube deinen Augen eine wohlverdiente Pause. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung und versuche deine Ausatmung bei jedem Mal noch etwas zu verlängern. Wenn du magst, kannst du auch mitzählen. Bei der Einatmung bis 4 zählen und bei der Ausatmung bis 7 oder 8. Dadurch verdoppelt sich deine Ausatmung und du kommst noch leichter in die Entspannung. Stütze nun beide Arme mit beiden Ellenbogen auf eine Tischfläche ab. Nimm nun die Hände vor die Augen und drücke mit den Handballen gegen deine Jochbögen über den Augen. Das ist der Knochen um deine Augen herum. Dadurch spürst du nur einen leichten Druck auf deinen geschlossenen Augen. Und halte diese Haltung für einen Moment. Um die Übung zu verstärken, kannst du zeitgleich deine Zunge im Mund ganz nach vorne verlagern, dann einrollen und gegen den oberen Gaumen drücken. Wenn du soweit bist, dann befreie deine Zunge und lass die Augen noch für einen Moment geschlossen. Du kannst sie unter dem Schutz deiner Handflächen langsam öffnen, damit sie sich an die Helligkeit gewöhnen. Auch im stressigen Alltag kannst du dir immer wieder solch eine kurze Pause gönnen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.